Sie hören den Kurier.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Club 3, hosted bei Kurier Daily Podcast. Das ist der neue Politik-Talk von Kurier, Krone und Profil, bei dem jeden Sonntag wichtige Persönlichkeiten des Landes interviewt werden. Und der heutige Gast stellt sich jetzt gleich selbst vor.
Mein Name ist Pamela Rendi-Wagner. Ich bin ein Kind der Kreisky-Jahre, die eigentlich ihren Lebensweg nur aufgrund großer sozialdemokratischer Reformen in den 70er Jahren gehen konnte. Ganz gleich, ob es jetzt meine Bildungschancen sind oder die Gemeindebauwohnung für meine Mutter und mich.
Ich begrüße unseren heutigen Gast, Pamela Rendi-Wagner, Parteichefin der SPÖ und die Fragen stellen mit mir gemeinsam ausnahmsweise in einer rein männlichen Runde Richard Grasl vom Kurier und Christian Rainer von Profil. Frau Rendi-Wagner, viel hat, glaube ich, nicht gefehlt und Sie könnten heute als Frau Bundeskanzlerin da sitzen. Was hat gefehlt?
Ich glaube, die Frage nach der Bundeskanzlerin ist ja nicht die wesentlichste und geht eigentlich am Wesentlichen vorbei, weil Sie sprechen jetzt die Gespräche an, die vor zwei Wochen im Rahmen einer von Türkis verursachten Regierungskrise zwischen vier Parteien außer der ÖVP stattgefunden haben. Und diese Gespräche, und ich glaube, das muss man gleich festhalten, hätte es diese Gespräche zwischen diesen vier Parteien außer der ÖVP in dieser schwierigen Zeit, in dieser Regierungskrise nicht gegeben, denke ich, wäre Sebastian Kurz heute noch Bundeskanzler. Er ist es nicht. Und was ist hier passiert? Wir haben eine Zeit gehabt, in der Türkis die Republik und die Regierung in eine sehr schwere Krise geführt hat. Die Regierung gedroht hat zu zerfallen. Und in dieser Zeit haben Gespräche stattgefunden. Gespräche zwischen allen Parteien außerhalb der ÖVP. Weil allen eines klar war. Dieser Bundeskanzler ist in dieser Form nicht mehr handlungsfähig und muss zurücktreten. Und wir waren uns auch darin einig, dass Neuwahlen in dieser Zeit, nämlich in einer Zeit der Corona-Krise, noch einer schwierigen wirtschaftlichen Situation, nicht der richtige Weg für Österreich jetzt ist. Und wir haben ausgelotet, was oder wie die Möglichkeiten für unser Land sind, um aus dieser Regierungskrise das Land wieder in eine Spur zu bringen. Inhalt dieser Gespräche.
Aber war das dann ein reiner Bluff oder wären Sie heute Bundeskanzlerin gewesen?
Also ich denke und ich bin überzeugt, Sie haben alle meine ZIP-2 am 8. Oktober, glaube ich, war das genau vor zwei Wochen gesehen. Und das ist sehr entscheidend, weil dieser Zeitablauf sehr entscheidend ist. Am selben Tag, am Freitag, hat Bundeskanzler Sebastian Kurz um 19.30 Uhr gesagt, ich werde Kanzler bleiben. Zwei Stunden später war ich in einem ZIP-2-Interview und habe eines gesagt. Es ist sehr unrealistisch, dass es zu so einer Vierer-Parteien-Zusammenarbeit kommt in dieser Situation. Warum? Weil die ÖVP alles dafür tun wird, um an der Macht und in der Regierung zu bleiben. So ist es auch gekommen. Aber ich habe auch eines klar gemacht, dass es Aufgabe und Verantwortung ist, dieser vier anderen Parlamentsparteien alles dafür zu tun, um zu schauen, welche Alternative gibt es, um unser Land aus dieser Regierungskrise rauszuführen und nicht in eine Situation der Führungslosigkeit, der Instabilität und des Chaos zu kommen.
Aber die Alternative gab es. Also
und was hat die ÖVP gemacht?
Es gab also eine Alternative oder nicht?
Nein, aber Herr Rainer, es ist entscheidend festzuhalten. Es gab um 22 Uhr meine klare Feststellung. Es hat diese ernsthaften Gespräche zwischen vier Parlamentsparteien außerhalb der ÖVP gegeben. Mit einer zentralen Frage, wie können wir unser Land aus diesem Chaos gemeinsam herausführen? Und um 3 Uhr nachts ist eine SMS vom Kanzler Kurz an Schallenberg gegangen. So was ist zwischen 22 Uhr und 3 Uhr in der Früh am Samstag passiert? Der ÖVP ist klar geworden, dass die SPÖ bereit ist, eine Zusammenarbeit mit drei anderen Parteien, auch Kogler hat das bestätigt an dieser Stelle, mit drei anderen Parteien zu machen.
Aber Sie haben
und damit war ihnen bewusst, sie müssen alles machen, um in dieser Regierung zu bleiben. Und Kurz musste am Samstag gehen, wie wir alle festgestellt haben.
Ja, mit diesem besagten ZIP-2-Interview ist ja ganz klar gesagt, hat es schon einen konkreten Plan gegeben. Jeder Minister soll sich nur an seine Ressortverantwortlichkeiten halten. Und Sie haben, glaube ich, wörtlich gesagt, der Herbert Kickl wird sicher nicht Gesundheitsminister. Welcher Minister wäre er denn geworden?
Herr Grasl, ich kann Ihnen eines versichern. Werner Kogler hat, glaube ich, vor einer Woche Ihnen hier auch erzählt, wie das abgelaufen ist. Es gab erste Gespräche und die zentrale Frage war, wie man Österreich in dieser Situation, die ganz, ganz schwierig war, eine Regierungskrise von Türkis verursacht, aus dem Chaos herausführt, Richtung Stabilität, ohne gleich wieder Neuwahlen innerhalb von 4 Jahren übrigens zum 3. Mal zu stürzen. Genau das war die zentrale Frage.
Aber hätten Sie akzeptiert, dass
Kickl ein Ministeramt in dieser... Es ging nicht um Koalitionen. Eine Koalition stand hier nicht zur Debatte und es ging auch nicht um Funktionen, Rollen oder Ministerämter.
Aber hätten Sie es akzeptiert, wenn die FPÖ die Bedingung gestellt hätte, ja, wir gehen in so eine Konstellation, da gibt es einen neuen Minister, einen neuen Bundeskanzler, eine Kanzlerin, nehme ich an. Hätten Sie akzeptiert, dass Herbert Kickl mit Ihnen am Ministertisch sitzt?
Herr Grassl, wenn Sie es noch dreimal fragen... Diese Gespräche haben in dieser Form so nicht stattgefunden.
Das habe ich auch verstanden, aber Sie können uns erzählen, einig, ob Sie es akzeptiert hätten, wenn die Frage sich gestellt hätte.
Sie werden mir schon erlauben, dass das ein Prozess gewesen wäre, dass man Gespräche, wenn sich diese Situation unwahrscheinlich aber doch so gestellt hätte, dass es Aufgabe der 4 Parteien gewesen wäre, ernsthaft darüber nachzudenken, wie die Aufteilung wäre für eine gewisse Zeit, für gewisse Monate und noch einmal betont, das wäre keine Koalition in der klassischen
Aber
Form gewesen.
Aber Sie wären jedenfalls schon bereit gewesen, Kanzlerin zu werden?
Ich habe immer gesagt, wenn ich meinen Beitrag in dieser schwierigen Phase für mehr Stabilität für das Land leisten kann, dann werde ich das jedenfalls tun, auch als Bundeskanzlerin.
Aber nur weil das dann keine Koalition im klassischen Sinn, möchte ich gar nicht sagen, sondern keine Koalition, die Sie so bezeichnen wollen, gewesen wäre, sondern eine Allianz, das wäre grundsätzlich etwas anderes gewesen, auch etwas, das nicht dem aufrechten Parteitagsbeschluss der SPÖ widersprochen hätte, keine Koalition, keine Regierungszusammenarbeit mit der Freiheitlichen Partei Österreichs zu machen?
Na, für die Sozialdemokratie und für mich war in dieser schwierigen Zeit für Österreich eines klar, dass wir als SPÖ alles dafür tun werden und uns einsetzen werden, damit Österreich aus dieser Regierungskrise nicht in eine Zeit der Führungslosigkeit, des Chaos und der Instabilität führt. Und dass wir alles dafür tun würden als größte Oppositionspartei, als zweitgrößte Partei dieses Landes. Und da waren wir uns in der Partei einig.
Streben Sie diese Aufhebung der Franitzky-Doktrin, wir gehen mit der FPÖ nicht zusammen, Parteitagsbeschluss, streben Sie diese Aufhebung an? Gehen Sie mal irgendwann vor den Parteitag und sagen Sie, lassen wir uns doch darüber diskutieren. Weil das bindet die SPÖ seit vielen Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, eigentlich sozusagen entweder an die ÖVP oder an die Oppositionsbank.
Naja, wir haben ja inzwischen ein neues Werkzeug, eine neue Messlatte, wie wir Koalitionspartnerinnen oder Partner der Zukunft politisch bewerten in der Partei. Das ist der sogenannte Wertekatalog der Sozialdemokratie. Und anhand dieses Wertekatalogs wird jeder künftige Koalitionspartner bewertet. Aber wenn Sie damit ansprechen, ob ich für eine echte Koalition mit der FPÖ in Zukunft bereitstünde, da ist meine Antwort nein.
Aber unmöglich wäre es nicht, weil der Wertekatalog über jenem aufrechten Beschluss steht.
Der Wertekatalog steht über dem. Das ist das okay. Neueste, ist der neueste oder der jüngste Parteibeschluss, damit, das ist ein Parteitagsbeschluss.
Damit gilt die Franitzky-Doktrin als solche nicht mehr, weil jetzt was anderes gilt.
Das gilt als solches nicht mehr, weil ein jüngerer Parteibeschluss, sozusagen der Wertekatalog, hier herangezogen wird.
Und was die FPÖ betrifft, da ändert sich auch nichts an der Führungsfigur. Also das hängt jetzt nicht an Herbert Kickl allein. Eine FPÖ ohne Herbert Kickl, ist die eher koalitions- oder allianzfähig?
Das ist immer an den einzelnen politischen Punkten festzumachen. Also ich würde es nicht an einer Person festmachen, aber natürlich, Sie haben recht, Herbert Kickl steht für einiges. Aber es ist schon die Politik, die diese Partei an den Tag legt. Die Werte, die diese Partei an den Tag legt. Die Wertehaltung, die diese Partei an den Tag legt. Und ich habe auch im Juni klar gemacht, mit dem türkisen System wird die SPÖ zum Beispiel auch nicht als Koalitionspartner bereitstehen.
Sie hatten diese Woche ein Gespräch mit dem neuen Bundeskanzler, mit Alexander Schallenberg. Sie haben gesagt, Kurz war nicht mehr handlungsfähig. Halten Sie Schallenberg für handlungsfähig mit einem Parteichef Sebastian Kurz im Hintergrund?
Also ich halte die Frage der Stabilität derzeit für Österreich als die entscheidende, vor allem was die Zukunft, die nächsten Wochen und Monate betrifft. Und alleine wenn ich mich erinnere an die Artikel in der Kronenzeitung vor ein paar Tagen, da sprachen Sie von einer Koalition mit Ablaufdatum. Und das ist nicht Stabilität. Und genau das ist ja das Problem. Wir brauchen jetzt Stabilität, weil es gibt große Herausforderungen. Es gibt noch immer eine instabile wirtschaftliche Situation. Wir stecken noch immer in einer großen Gesundheitskrise, von der Pflegekrise ganz zu schweigen. Also insofern gäbe es viel Arbeit für Österreich zu tun. Und Instabilität ist nicht eigentlich der Weg, der uns dorthin führt, um diese Probleme zu lösen. Was Herr Schallenberg betrifft, so habe ich ganz klar mich dazu geäußert. Ich denke, er hat seinen größten Fehler bereits in seinen ersten Stunden seines Amtsantrittes gemacht, indem er die Staatsanwaltschaft in Frage gestellt hat, beziehungsweise die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft in Frage gestellt hat und gesagt hat, er hält diese Ermittlungsergebnisse für falsch. Und er hat gesagt, er ist nicht bereit, sich von Türkis zu distanzieren. Beides halte ich für problematisch, aber das größte Problem oder die Ursache der größten Instabilität in dieser Regierung ist ja das große Misstrauen innerhalb der Koalitionsparteien zwischen Türkis und Grün. Täglich hören wir hier neue Vorwürfe, gegenseitige Zerwürfnisse. Und da schaut schon ein bisschen danach aus, als würde diese Regierung eher mit einer Blockadehaltung in den nächsten Wochen und Monaten agieren und die zu einem gewissen Stillstand für Österreich käme. Das wäre falsch. Und im Übrigen, glaube ich, war es Martina Salomon, die gestern oder vorgestern im Kommentar geschrieben hat, im Leitartikel, es ist ja eigentlich eine schwarz- oder eine türkis-schwarz grüne Koalition, das heißt die ÖVP in sich ist noch einmal gespalten.
Das heißt, Sie sind auf Neuwahlen im Jahr 2022 vorbereitet und schließen die nicht nur aus, sondern Sie halten sie für wahrscheinlich.
Also ich halte Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt nicht für richtig. Türkis hat das Land in eine Krise gestürzt, das ist wahr. Und das wären die dritten Neuwahlen in 4 Jahren, die übrigens unter Sebastian Kurz. Ist das gut für ein Land? Nein, Neuwahlen bedeuten für einen gewissen Zeitraum immer Stillstand. Das ist in einer Zeit einer großen Jahrhundertpandemie falsch. Das ist in Zeit einer wirtschaftlichen schwachen Aufschwungs falsch. Das ist in Zeiten, wo die Pflegeherausforderung eine riesige ist, natürlich auch nicht richtig. Insofern halte ich es für falsch, jetzt neu zu wählen.
Falsch,
ausschließen
aber,
kann ich
aber
so
Sie haben ja gestern gesagt, das Klima in der Koalition ist
richtig.
So, dass instabil. Zu erwarten, nicht stabil.
Insofern gebe ich Klaus Herrmann recht, was in der Kronenzeitung mit Ablauf der Koalition,
aber
mit Ablaufdatum, glaube ich, sehr
treffend 2022 wäre das
wurde,
wahrscheinliche Datum.
Wann das genau ist, aufgrund des Wahlkalenders der nächsten Monate und Jahre, ist das natürlich
2022 die wahrscheinlich.
Sie konstatieren Instabilität, das ist sicher nicht unzutreffend, aber was würde uns dann jetzt Stabilität geben, wenn es nicht Neuwahlen in den nächsten Wochen geht sich gar nicht aus, in den nächsten Monaten werden.
Na, ich setze schon auf eine Bundesregierung jetzt unter Alexander Schallenberg, die es ernst meinen. Aber bis jetzt haben sie es nicht bewiesen.
Aber Sie trauen es dieser Konstellation zu, dass sie doch noch für Stabilität sorgen kann?
Es wäre für Österreich notwendig und es wäre für Österreich wichtig. Es gibt genug auf dem Tisch, was es zu lösen gilt. Es braucht endlich handfeste Arbeit für Österreich.
Und das trauen Sie das, dieser Koalition noch zu?
Ich bin der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Vertrauen in dieser Regierungskonstellation wieder so hergestellt wird, dass gute Arbeit gemacht wird, dass diese Wahrscheinlichkeit sehr gering ist.
Aber spinnen wir den Gedanken von Klaus Herrmann, die Herrmann-Doktrin, noch ein bisschen weiter, die Regierung, die türkis-grüne Regierung.
Der Christian Rainer ist ja einer, der eher skeptisch ist, was den Wahltermin.
Ich bin eher skeptisch.
Also schon dann 2024.
Ich glaube, dass es eher 2024 sein wird. Aber
durchaus möglich. Ja,
ich würde in beide Richtungen wetten.
Dann nähern wir uns mal
wetten würde ich nicht.
In beide Richtungen.
Wetten würde ich nicht.
Nähern wir uns mal trotzdem dem Klaus Herrmann. Die Regierung scheitert aufgrund des Misstrauens, das es da gibt. Führt das automatisch aus Ihrer Sicht in Neuwahlen oder lebt dann die Viererkoalition diese Idee, die es da kurz gegeben hat, wieder auf und es könnte eine ganz neue Regierung geben?
Also ich weiß, dass diese Spieltheorien immer sehr beliebt sind und wirklich Stunden füllen können und vor allem Journalisten und Journalistinnen sehr beschäftigt. Ich glaube, sie bringen uns nur in dieser Situation überhaupt nichts weiter. Also man soll über die Brücke gehen, wenn man bei der Brücke steht und dann die Situation ernsthaft bewerten. Das wird unsererseits auch wieder passieren, so wie das vor 2 Wochen auch passiert ist. Und dann werden wir sagen, wofür wir stehen.
Aber das könnte ja dieses Szenario, wenn das weiter über uns schwebt, könnte es ja Druck auf die ÖVP ausüben. Und Sie haben ja vorher geschildert, wie wichtig es war, Druck auf die ÖVP, in dem Fall auf Sebastian Kurz auszuüben. Wäre das nicht für die nächsten Wochen auch wichtig, diesen Druck aufrecht zu erhalten und dadurch vielleicht doch für Stabilität zu sorgen?
Na, ich glaube, eines habe ich schon klar gemacht, auch im Parlament letzte Woche, dass wir als Sozialdemokratie natürlich weiter uns genau anschauen werden, was die Tage und Wochen bringen, wie diese Regierung ihre Aufgaben erfüllt, wie sie die Herausforderungen erfüllt und wie sie Aufklärung sicherstellt. Und das wäre oder ist ein zentrales Anliegen dieser Republik. Das ist ein zentrales Anliegen auch meiner Person und der Sozialdemokratie. Denn das, was da jetzt zutage getreten ist in den letzten 2 Wochen, das hat es in dieser Form nicht gegeben. Es hat noch nie eine Hausdurchsuchung im Bundeskanzleramt in den letzten 76 Jahren gegeben. Da können wir nicht zur Tagesordnung übergehen. Da braucht es eine lückenlose, unabhängige Aufklärung. Und ich erwarte mir von Schallenberg und dieser Bundesregierung, dass sie diesen kommenden Untersuchungsausschuss mehr unterstützt als die letzte Regierung.
Wie beurteilen Sie denn das Verhalten retrospektiv oder das damalige Verhalten des Bundeskanzlers, des ehemaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, so wie es jetzt doch relativ deutlich in den Chatprotokollen nachzulesen ist? Ist das Obstruktion in der Partei gewesen oder das, was in einer Partei ganz normal ist, damals gegen Reinhold Mitterlehner? Ist es moralisch okay und normal in der Politik oder verwerflich oder ist es aus Ihrer Sicht gar strafrechtlich relevant?
Naja, das zeigt ein moralisches Sittenbild, aber nicht nur das, es zeigt natürlich auch Strafrechtliches. Und das hat die Justiz jetzt zu klären, die hat unabhängig jetzt ihre Ermittlungen zu führen. Aber eines ist mir dabei schon wichtig, nämlich zu sagen, jeder hat solche SMS schon geschrieben. Oder die gesamte Politik ist so. Mhm. Das ist nicht so. Ja, jeder hat vielleicht schon SMS und ich glaube, jeder der Anwesenden, keiner kann sich da ausnehmen, aber wo man vielleicht gesagt hat, 5 Minuten oder eine Stunde später, man bereut diese SMS, sie ist geschrieben. Aber keiner von uns, oder zumindest ich, kann für mich sagen, dass ich in keiner der SMS, wenn sie im politischen Kontext oder sonst war, dass ich darin jetzt festgehalten habe, dass ich die Kirche, die katholische Kirche unter Druck setze mit politischen Handlungen, dass ich die Medien unter Druck setze, dass ich meiner eigenen Partei schade, nur um an die Macht zu kommen oder meine Macht abzusichern, dass ich Steuergelder dafür verwende, all das können wir nachlesen. Und insofern, oder das ist noch wichtiger und das ist das Allerwichtigste eigentlich für die Bürgerinnen und Bürger, große, wichtige politische Projekte, wie zum Beispiel die Kinderbetreuung, einfach abschieße. Ja, koste es, was es wolle.
Das Wissen um die Steuergeldverschwendung, ich glaube, da muss man sagen, da gilt die Unschuldsvermutung. Die Frage, ob der Bundeskanzler davon wusste oder ob es wirklich aus dem Finanzministerium finanziert wurde, ist unklar. Das heißt, Sie sagen, in der Sozialdemokratie habe es Ähnliches bei der Demontage von Parteiobmännern nicht gegeben. Das ist etwas, was eine völlig neue Qualität hätte.
Also ich glaube, das, was wir gelesen haben in den letzten Wochen und Monaten an türkisen Chatprotokollen, SMS, WhatsApps, ist unvergleichbar.
Mhm. Bei den Gesprächen, die Sie da geführt haben, auch zur Stabilität, was wäre da aus Ihrer Sicht ein so ein zentrales Projekt gewesen? Was hätten Sie als erstes umgesetzt, denn, wenn Sie die Bundeskanzlerin geworden wären vergangene Woche?
Also eine wesentliche Klammer einer solchen parlamentarischen Zusammenarbeit wäre sicherlich die unabhängige und lückenlose Aufklärung all dessen, was zu dieser Regierungskrise geführt hat, gewesen.
Das macht der Untersuchungsausschuss im Parlament, das macht die Justiz. Aber hätte es ein politisches Projekt auch gegeben? Was wäre sozusagen das Erste gewesen, was Sie als Kanzlerin angegangen wären?
Im Mittelpunkt der Gespräche stand eine Sondierung, was kann und muss getan werden, um das Land aus dieser Krise, aus diesem Chaos wieder Richtung Ruhe und Stabilität zu führen. Im Sinne eines Überganges, eines sanften Überganges. Und zentral die Frage, wie können wir in Österreich Aufklärung sicherstellen? Das hat sich Österreich verdient und das haben sich die Bürgerinnen und Bürger verdient, weil so eine Regierungskrise hat unser Land seit über 70 Jahren nicht mehr
gesehen. Aber über die reine Aufklärung hinaus wäre ja doch einiges zu tun gewesen. Wie wären Sie zum Beispiel mit der Steuerreform umgegangen?
Nein, Sie können sicher sein, dass es dazu gekommen, es ganz gezielte, detaillierte Gespräche gegeben hätte. Und eines ist dabei schon klar, weil Sie natürlich immer ansprechen, wie wäre sich das ausgegangen? Das schwingt ja bei Ihrer Frage durch. Wie wäre sich das mit diesen 4 Parteien in der Konstellation ausgegangen?
Das fragen sich alle, ja.
Ja, genau. Aber wie instabil ist die jetzige Konstellation? Das frage ich Sie. Was ist die Alternative?
Das fragen wir uns
diese
auch.
Konstellation, die jetzt genau
auch das fragen
noch
wir.
Die
das
Regierung
fragen
ist, wir uns. Ist eine instabile. Das müssen wir uns alle auch so eingestehen. Und das ist leider so. Das ist fürs Land nicht gut. Mhm. Wäre es einfach gewesen, eine 4er-Zusammenarbeit in dieser Situation? Nein, alles andere als einfach. Aber es wäre unsere große Herausforderung gewesen, diese Möglichkeit zumindest zu prüfen und zu versuchen. Weil ich glaube nicht, dass es für Österreich gut ist, jährlich in Neuwahlen
aber
zu
was
gehen.
Hätten Sie?
Und ich glaube, es war uns allen auch klar, allein schon bei den ersten Gesprächen, auch Werner Kogler, dass jeder, und auch Herbert Kickl war das klar, dass jeder, der an dieser Zusammenarbeit sich beteiligt, bereit sein muss, ein wenig über seinen eigenen Schatten zu springen.
Da können wir auf ein,
dass wir aufeinander zugehen müssen.
Auf ein konkretes Thema, wir versuchen da ja konkrete Themen herauszuarbeiten, auf ein konkretes Thema eingehen, Migration. Wie wäre die Sozialdemokratie, die ja in sich schon gespalten ist bei der Frage Zuzug, Migration, aber wie wäre man in so einer Regierung mit diesem Thema umgegangen? Dann wären die Freiheitlichen in dieser Allianz
mit Grünen gewesen. Und
Grüne und Freiheitliche.
Also und mehreren Blöcken in der SPÖ.
Ja, lustig, ja. Wie wäre, also schon, wie wäre es beim Thema Migration gelaufen?
Ich weiß nicht, wie lange am Freitag Werner Kogler mit Herbert Kickl gesprochen hat. Ich glaube, es war ein einstündiges Gespräch. Das ist so meine Information. Das Gleiche kann ich Ihnen sagen über mein Gespräch mit Herbert Kickl. Es war ein einstündiges Gespräch. Und eines kann ich Ihnen sagen, dass es hier nicht konkret natürlich um Inhalte gegangen ist, sondern darum, dass wir uns einig werden in den Eckpunkten, dass man alles versuchen muss, um unser Land jetzt für die nächsten Monate zu stabilisieren. Und genau das haben wir auch mit dem klaren Bekenntnis zur Aufklärung getan. Weil die Aufklärung ist die Basis, dass man wieder stabil weiterarbeiten kann. Aber, und dass es für die nächsten Jahre hier Stabilität
gibt. Aber die Aufklärung wird es ja geben, es wird einen Untersuchungsausschuss geben.
Die ÖVP kündigt ja schon einiges an.
Wir würden uns interessieren, was denn Eckpunkte hätten sein können. Steuerreform, Migration.
Und wie das überhaupt vorstellbar
wäre. Also eines
wäre,
kann ich Ihnen sagen, und das haben wir auch schon in diesen Gesprächen damals geklärt, weil am nächsten Tag war ja die Budgetrede des Finanzministers und das war eine große Frage, nicht? Kann es jetzt in dieser Phase, sollte es unwahrscheinlich aber doch zu so einer Zusammenarbeit kommen, wird es ein Budget geben? Und ich hätte, kann Ihnen jetzt sagen, ja, es hätte ein Budget jedenfalls gegeben.
Dieses oder ein anderes?
Naja, das wird ja auch noch verhandelt. Also Herr Herrmann, Sie wissen, wir haben jetzt 4 Wochen Zeit im Parlament, dieses Budget, das vorgeschlagen wurde, zu verhandeln im Parlament. Und das wird dann in 4 Wochen oder jetzt sind es nur mehr 2 Wochen wahrscheinlich behandelt und beschlossen. Also auch hier hätten wir die Zeit genützt, dieses Budget nochmal aufzuschnüren. Sie kennen unsere Kritikpunkte.
Kommen wir zum Thema Stabilität. Wie stabil ist die SPÖ eigentlich derzeit? Immer wenn Sie einen Vorschlag machen, kommt entweder aus dem Burgenland oder wie gestern von den SPÖ-Bürgermeistern öffentlich so ein bisschen ein Widerruf. Gestern haben sie gefordert, diese Kinderbetreuungsmilliarde, die Kurz torpediert hat, die soll kommen. Wenig später sagen die SPÖ-Bürgermeister, wir wollen diesen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung eigentlich nicht haben. Wie stark sind Sie in der SPÖ?
Also ich kenne diesen Widerspruch jetzt nicht, Herr Grasel. Das ist sehr interessant,
weil wir sind Kurier nachzulesen.
Gerade bei dem Thema der Kinderbetreuung wirklich einig, dass das, was Sebastian Kurz 2016, 17 den Kindern quasi gestohlen hat, diese 1,2 Milliarden Euro, so dringend wie möglich und so schnell wie möglich den Kindern wieder zurückgegeben werden muss. Deswegen habe ich gesagt, jetzt hat diese Regierung die Chance zu zeigen, wie ernst sie es meinen mit der Distanzierung von diesem mutmaßlich korrupten türkisen System. Sie haben es nicht gemacht. Es ist nicht im Budget vorgesehen, dieser Ausbau der Kinderbetreuung, der dringend notwendig wäre. Aus bildungstechnischer Sicht, aber auch aus frauenpolitischer Sicht. Wir sind uns, glaube ich, auch hier zu diesem Thema einig.
Sind Sie da von den Grünen auch enttäuscht?
Also, natürlich. Das ist eine türkis-grüne Bundesregierung. Das ist ein Budget, das türkis-grün so beschlossen hat. Und wenn darin der wirklich notwendige Ausbau der Kinderbetreuung, der 2016 gestohlen wurde, nicht drinnen ist, dann ist das auch ein Versäumnis der Grünen. Und wenn darin nicht ein Funke von Budget drinnen ist, um diese dringend notwendige Pflegereform für Österreich anzugehen, dann ist das eine Verantwortung von Türkis-Grün. Das ist eine Koalition.
Da sagen aber viele Bürgermeister, der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in kleinen Gemeinden im tiefsten Niederösterreich oder Oberösterreich, wenn es dort ein Kind oder 2 Kinder gibt, die betreut werden müssen, das ist nicht umsetzbar, das ist nicht finanzierbar.
Wissen Sie, ich war Frauenministerin und ich habe so lange mit diesen Themen zu tun und ich kenne diese Argumente. Die kommen, da muss man immer fragen, Henne oder Ei. Wenn noch kein Angebot da ist, dann ist auch das Interesse der Mütter und der Familien natürlich auch nicht groß, vor allem im ländlichen Bereich, sich anzumelden mit einem Wunsch zum Beispiel. Das sind ja immer Befragungen der Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden, das zu tun. Zuerst das Angebot schaffen, ein gutes Angebot, qualitativ gutes Angebot für eine Kinderbetreuung in den Gemeinden, nicht nur in den Städten, ganztägig zu schaffen. Und Sie werden sehen, es wird angenommen werden.
Wir wollen dann sicher nach der Pause auch noch über Corona reden, aber vielleicht schon die erste Frage dazu. Ist das, was die Bundesregierung jetzt derzeit macht, genug? Zur Bekämpfung?
Corona.
Zur Corona-Bekämpfung.
Definitiv nicht. Definitiv nicht, weil man muss sich schon fragen, warum Österreich hier, also ist es einfach? Nein, es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, eine Jahrhundertkrise, die es in dieser Form seit 100 Jahren nicht gegeben hat, zu managen. Ist es einfach, eine hohe Durchimpfungsrate in der Bevölkerung zu erreichen? Nein, es ist nicht. Aber man muss sich schon die Frage stellen, warum skandinavische Länder wie Dänemark, wie andere skandinavische Länder, wie sogar Spanien, Israel, USA, es schaffen, weit höhere, nämlich 80-prozentige Durchimpfungsraten in der Bevölkerung zu erreichen. Und wissen Sie, was der springende Punkt ist? Vertrauen. Und ich habe jahrelang in diesem Beruf gearbeitet und viele Impfgespräche, Impfaufklärungsgespräche geführt. Und der springende und entscheidende Faktor ist das Vertrauen. Und dann wissen wir auch, warum es in Österreich nicht gelingt, seit Monaten auf 80% Durchimpfungsrate zu kommen. Da wurde viel Vertrauen seitens dieser Bundesregierung durch die Corona-Politik verspielt und schließlich auch durch eine Regierungskrise der letzten zwei Wochen.
Bevor wir jetzt in eine kurze Pause gehen, eine kurze Frage, bitte um eine kurze Antwort. Diese Vier-Parteien-Allianz hätte das besser bewältigen können?
Ich sage Ihnen eins noch einmal, wir haben hier nicht über die ganz klaren inhaltlichen Punkte gesprochen. Wir haben nicht gesprochen, welche Posten und Ministerämter hier verteilt
werden. Aber hätten Sie es dieser Allianz zugetraut, einer Allianz mit den Freiheitlichen, die jetzt wieder gegen die 3G-Regelung am Arbeitsplatz sind und?
Ich glaube, es war uns allen klar und auch Herbert Kickl klar, dass jeder in dieser Konstellation, in dieser schwierig, historisch schwierigen Situation für Österreich, jeder dieser Parteien einen Schritt auf die anderen zumachen hätte müssen, über ihren und seinen Schatten springen müssen. Und das hätte auch Herbert Kickl betroffen.
Herbert Kickl hätte die Verantwortung übernommen, sowohl in der Corona-Frage wie in der Migrationsfrage und wäre da vom...
Das Beste aus vier Wänden.
Glauben Sie das wirklich?
Glauben Sie, dass diese Regierung jetzt so stabil diese Corona-Krise bewältigt? Wir hatten ein nicht perfektes Corona-Management der letzten Monate. Da war noch nichts von einer Regierungskrise im Horizont zu sehen. Also ich denke, man hätte mit der nötigen Ernsthaftigkeit für die Situation, für die Zeit, für das Land, und das stand und steht im Mittelpunkt, hier sich sicher auf viele Kompromisse einigen können.
Wir haben uns eine kleine Pause verdient.
Bevor es weitergeht, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Wir machen weiter mit SPÖ-Parteichefin Rendi Wagner. Wir haben über Corona gesprochen. Wahrscheinlich keine zweite Politikerin in Österreich ist so sachkundig wie Sie, was diese Katastrophe, diese Pandemie betrifft. Was erwarten Sie jetzt für die nächsten Wochen und Monate? Und was würden Sie tun, wenn Sie an verantwortungsvoller Stelle wären?
Na, die wesentlichen Dinge wurden ja schon verabsäumt. Wir hätten schon längst eine Durchimpfungsrate von 80% erreichen müssen. Und zwar spätestens vorm Sommer. Weil der Sommer ist eine Risikozeit. Das haben wir jetzt letzten Sommer erlebt, das haben wir diesen Sommer erlebt. Durch die Reisetätigkeit und die Bewegung der Menschen kommt es zu einem verstärkten, hochfrequentierten Austausch von Keimen und Viren und dadurch auch von Corona. Das ist verabsäumt worden. Das ist ein Problem. Das sehen wir jetzt. Wir sehen, dass die Fälle jetzt wieder ansteigen. Das ist nicht verwunderlich. Die Studentenzeit hat wieder begonnen. Die Herbstferien stehen an. Also ich nehme an, und ich glaube, da liege ich auch richtig mit der Prognose, dass diese Infektionszahlen weiter ansteigen werden, auch in den Spitälern, auch auf den Intensivstationen. Allerdings denke ich nicht mehr, dass sie ein bedrohliches Ausmaß, die Wahrscheinlichkeit, dass hier ein bedrohliches Ausmaß, wie wir es in den letzten, im letzten Jahr gesehen haben, diese Wahrscheinlichkeit ist wesentlich kleiner. Ich glaube, nur eines ist schon klar, wir müssen jetzt diese letzten Meter gemeinsam uns nochmal anstrengen. Wir sollten alles dafür tun, dass diese Durchimpfungsrate so schnell wie möglich steigt. Dann hätten wir, denke ich, doch im März, April nächsten Jahres die Sache so gut wie hinter uns und wären über den Berg.
Haben Sie das eine Entwarnung von Ihnen, wenn Sie sagen, dass wir das ganz gut hinter uns haben und im März, April ganz hinter uns
Naja, ganz werden. Nicht. Das Virus wird bleiben. Das Virus wird weiter zirkulieren und zwar solange es will. Mhm. Das klingt jetzt komisch, aber das Virus verschwindet nur, indem es selbst beschließt, sozusagen wegzumutieren vom Menschen und sich wieder in das Tierreich zurückzuziehen, so wie das SARS-1 gemacht hat in den 2000er Jahren. Das können wir nicht beeinflussen. Aber was wir beeinflussen können, ist, dass wir mit hohen Durchimpfungsraten die Wahrscheinlichkeit, dass sich dieses Virus schnell weiter mutiert, gefährlicher wird für uns, infektiöser wird, dass diese Geschwindigkeit dramatisch und signifikant reduziert wird.
Aber wenn das nicht gelingt, wonach es ja jetzt fast aussieht, diese Durchimpfungsrate deutlich zu erhöhen,
Da bin ich schon Optimistin und sage, da ist die Bundesregierung gefordert, da ist der Gesundheitsminister gefordert, hier wirklich noch entsprechende gezielte, zielgruppenspezifische Kampagnen, Informationskampagnen zu starten, was das betrifft. Nämlich, wenn wir sehen, das ist die Gruppe der 19- bis 38-Jährigen, ist die jungen Erwachsenen, die haben das höchste Risiko derzeit, Corona zu bekommen, Coronaviren weiterzugeben, weil sie die aktivste Bevölkerungsgruppe sind und die haben gleichzeitig die niedrigste Durchimpfungsrate. Dann muss ich doch gezielt auf diese Gruppe gehen, die ansprechen gezielt mit Peers, mit Testimonials. Die Jungen werden mit anderen Testimonials angesprochen, nicht mit Opernsängern, sondern mit YouTubern. Das ist das, was es hier braucht. Das vermisse ich komplett. Das vermisse ich wirklich komplett. Das hätte es schon längst geben müssen. Und es steht und fällt mit dem Vertrauen der Bevölkerung in diese Regierung. Und wir dürfen eines nicht vergessen, jetzt kommt der dritte Stich. Der ist genauso wichtig, weil wenn der jetzt verabsäumt wird, die schon geimpft wurden, dann haben wir ja auch hier, laufen wir Gefahr, dass die Fälle wieder ansteigen. Und wir haben ein positives EMA-Votum schon zur Kinderimpfung, zur Corona-Kinderimpfung. Das heißt, es ist zu erwarten, dass in den nächsten 1, 2, 3 Wochen auch auf nationaler Ebene es hier eine Empfehlung gibt. Wo sind die Vorbereitungen für die Impfung der 5- bis 11-Jährigen?
Würden Sie als Ärztin empfehlen, Kinder, 6-jährige Kinder, 7-jährige Kinder wirklich impfen zu lassen?
Da liegen
steht
alle
das Risiko
Studien
dafür in der Risikoabwägung?
Die Europäische Arzneimittelbehörde hat das bis jetzt positiv beurteilt, hat hier also grünes Licht gegeben. Allerdings liegen die Studien noch nicht auf dem Tisch. Und da kann ich bzw. das nationale Impfgremium erst eine finale Beurteilung abgeben, wenn diese Studiendaten am Tisch liegen. Was immer gegeben sein muss, es muss der individuelle Nutzen für das Kind größer sein als das Risiko.
Die Korrelation zwischen hohem Vertrauen in die Regierung und hoher Impfrate ist schwer darstellbar. Wenn man sich die Länder anschaut, Großbritannien, Skandinavien, naja. Eine klare Korrelation gibt es zwischen hohen Druck auf Nichtgeimpfte und höheren Impfquoten bzw. den Trend, dass sich Leute impfen lassen. Der Druck hat zugenommen. Es gibt immer mehr Regeln, gerade für junge Menschen. Sollte man nicht an der Ecke noch den Hebel etwas stärker runterdrücken und höheren Druck machen? 3G am Arbeitsplatz wird jetzt beschlossen. Ich nehme an, Sie sind nicht dagegen. Aber
das
schlicht
habe ich lang gefordert.
Aber schlicht höherer Druck auf die Nicht-Geimpften und Einschränkungen für alle, die nicht geimpft oder nicht genesen sind.
Naja, schauen wir uns die Situation an. Es ist ja für Ungeimpfte derzeit nicht wirklich sehr bequem. Also wenn man in ein Wirtshaus gehen will, in ein Kaffeehaus gehen will, brauchst du einen Nachweis. Das ist jetzt ein Aufwand, nicht regelmäßig testen zu gehen, wenn du nicht geimpft bist.
Wenn es kontrolliert wird.
Naja, aber es ist die Regel. Also ich gehe davon aus, Regeln sind dazu da, um eingehalten zu werden. Natürlich ist es Aufgabe, ich bin bei Ihnen. Ich war immer die gesagt hat, wir könnten die besten und schärfsten Regeln haben. Wenn sie nicht eingehalten werden, wenn sie nicht kontrolliert werden, dann bringt die Regel nichts. Also das muss jedenfalls gegeben sein. Dasselbe ist bei 3G am Arbeitsplatz. Was am Wirtshaustisch gilt, muss natürlich auch am Arbeitsplatz gelten, weil wir alle verbringen mehr Zeit am Arbeitsplatz. Ich glaube, das gilt für uns alle und für die meisten Österreicherinnen und Österreicher.
Wenn wir nicht hier sind.
Als im Kaffeehaus.
Das ist beides, oder?
Insofern ist ja wohl klar, dass wir mindestens den gleichen Sicherheitsstandard dort anwenden, nämlich am Arbeitsplatz wie im Restaurant, im Wirtshaus, im Kaffeehaus.
Sollten PCR-Tests langsam die Antigentests ersetzen in den Bereichen, von denen Sie sprechen? Anschlussfrage gleich. Tests ja, ewig gratis?
Ja, warum? Weil wir ja jetzt durch die größer werdende Impfpopulation die Situation vorfinden, dass wir durch die Impfung die Infektion nicht verhindern können, aber der Virus-Titer meistens viel geringer ist. Und wir wissen, dass Antigentests einen Nachteil haben, sie sind weniger empfindlich und können daher, wenn der wenn die Viruslast, heißt das, geringer ist, wie bei Geimpften sehr oft gegeben, schlagen sie oft nicht an. Und das ist natürlich ein potenzieller Nachteil. PCR-Tests sind die verlässlicheren Tests. Sie haben einen Nachteil, sie dauern 24 Stunden in der Regel, bis man ein Ergebnis hat. Es gibt Situationen, wo man spontan einen Nachweis braucht, da wird der Antigentest immer das Mittel der Wahl sein.
Aber in der Gastronomie zum Beispiel sollte der PCR-Test Standard werden?
Das wäre, glaube ich, mittel- und langfristig das Ziel. Aber er sollte kostenfrei bleiben.
Kostenfrei bleiben, aber Standard zum Beispiel in der Gastronomie und in anderen Bereichen.
Das wäre, glaube ich, aus Sicht vieler Expertinnen und Experten und aus meiner Sicht der richtige Weg. Und noch dazu ist das PCR-Testen so einfach geworden. Ich meine, alles gegoogelt, hat in Wien begonnen, mittlerweile in Oberösterreich und in anderen Bundesländern macht sich das breit. Meine kleine Tochter gurgelt ja jeden zweiten Tag, also das ist immer Teil unseres Rituals zu Hause. Das ist Teil unseres Alltags geworden und so soll es auch sein.
Ganz gut hingekriegt hat das eigentlich Hans-Peter Toskuzil im Burgenland. Der hat die höchste Impfquote, ja, mit einer Lotterie zum Beispiel, hat sich da ein bisschen was einfallen lassen. Den haben Sie mal ziemlich kritisiert für seine Corona-Politik. Sie haben gesagt, er öffnet viel zu früh, das war vor einigen Monaten. Hat es Toskuzil doch richtiger gemacht?
Also ich kann Ihnen sagen, ich möchte das hier und jetzt ansprechen, weil das andere ist eine andere Situation gewesen. Aber das hier und jetzt, da kann ich nur sagen, das ist absolut der richtige Weg. Das ist der Weg, den Mette Frederiksen in Dänemark gegangen ist, nämlich eines der Bevölkerung zu sagen. Wenn wir uns alle impfen lassen, wenn wir hier gemeinsam diese Wege Richtung höherer Durchimpfungsrate gehen, dann werden wir alle gemeinsam belohnt. Nämlich damit, dass wenn wir 80% erreichen, die restriktiven, die einschränkenden Maßnahmen dramatisch gelockert werden können und wir wirklich Riesenschritt Richtung Freiheit wieder gehen können. Und das ist eigentlich der größte Anreiz für die Bevölkerung zu sagen, lassen wir uns impfen, machen wir das gemeinsam.
Es geht nur gemeinsam. Hans-Peter Toskuzil, mehr oder weniger der Mette Frederiksen Österreichs.
Nein,
auch in anderer Hinsicht.
Das ist eine journalistische Zuspitzung eines Klaus
auch,
Herrmann.
Auch in anderer Hinsicht.
Es ist ein Prinzip, wie man Menschen motiviert, ja, sich impfen zu lassen. Und offenbar, da wundern sich viele Experten, dass das so gut wirkt, ist es der stärkste Motivator für Bürgerinnen und Bürger, zu sagen, wir haben eine Perspektive, die ist positiv, wenn wir uns impfen lassen. Und wir sollten das auch auf Bundesebene, glaube ich, deutlicher sagen und lauter sagen, vor allem, was heißt wir, der Gesundheitsminister und die Bundesregierung.
Aber Mette Frederiksen steht eben auch für noch etwas anderes, nicht nur für die Corona-Bewältigung, sondern
steht schon auf einem anderen Blatt.
Aber steht auch für eine andere Migrationspolitik als die Migrationspolitik, die uns die SPÖ derzeit vermittelt, kann man das so sagen?
Kann man sagen,
dass die SPÖ uns eine Migrationslinie vermittelt? Das ist die Frage. Welche wollen Sie uns vermitteln? Eine Frederiksen, eine Toskuzil-Linie, eine Kaiser-Linie, wie ist die Rendi-Wagner-Linie? Das ist, glaube ich, vielen Österreichern nicht ganz so klar.
Wir haben seit mehr als 3 Jahren, und ich weiß nicht, was bei Ihnen ankommt, aber in der Sozialdemokratie gibt es seit 3 Jahren eine ganz klare Linie, was Migration betrifft. Und weil Sie Toskuzil angesprochen haben, es gibt das Toskuzil-Kaiser-Papier. Ich rede nicht gerne über Konzepte und Papiere, weil es ist den Menschen sowas von wurscht, was irgendwo auf einem Papier steht. Aber de facto haben wir immer eines klar gemacht. Integration vor Zuzug. Das ist die Überschrift. Und wir haben auch eines klar gemacht und auch in der Afghanistan-Diskussion eines klar gemacht, dass man alles dafür tun muss, um die Situation vor Ort zu stabilisieren, die Menschen dort natürlich vor Verfolgung zu schützen, indem man im Sinne einer Migrationsdiplomatie mit den umliegenden, mit den Nachbarländern, zum Beispiel jetzt in dem Fall um Afghanistan, Gespräche führt, mit der Türkei weiter ein Abkommen aufrecht hat. Auch darum kümmert sich niemand. Keiner spricht von der Türkei, wo die meisten Flüchtlinge derzeit sind, um vor Ort den Menschen Sicherheit zu geben und eine sichere Struktur in Verfahrenszentren, aber nicht als Einbahnstraße, sondern als Verfahrenszentren, die dort auch etabliert sein können, wo sie Asylanträge stellen können. Mit einem Ziel, damit sie diesen tödlichen und teuren Weg von ihrem Ursprungsort bis nach Europa sich ersparen. 2 Tote im Burgenland zeigt einmal mehr, wie gefährlich dieses Schleppergeschäft ist. Es kostet Tote, es ist einfach grauenhaft. Und wir als Europa brauchen hier endlich eine einheitliche Asylpolitik. Glaube ich, dass das einfach ist? Nein. Da habe ich meine Hoffnung aufgegeben. Seit 2015 ist es nicht gelungen, unter einem Außenminister Kurz, unter schwarz-blauer Regierung, unter türkis-grüner Regierung, hier einen Druck zu machen, dass es ein europäisches Asylsystem gibt. Das bräuchte es. Das wäre gut. Das wäre stark. Aber es gibt eine Gruppe betroffener europäischer Länder. Das ist Griechenland, das ist Italien, das ist Spanien, das ist Österreich, das ist Deutschland. Und da sollte es eine Gruppe der betroffenen Länder in Österreich geben, die sich zusammentut und sagt, wir wollen, dass das anders funktioniert in Zukunft, dass es einheitliche, zumindest Asylverfahren gibt. Und diese Gruppe sollte innerhalb Europas Druck machen und auch in der Afghanistan-Krise eine lautere Stimme werden. Weil das, was man jetzt sieht, sind alles bilaterale Geschichten. Und ich frage mich auch, wo ist Österreich als politischer Vermittler in diesem Konflikt? Italien macht hier wahrscheinlich nächste Woche oder so das G20-Treffen. Italien bietet sich als Vermittler an. Katar ist der Austragungsort nächste Woche für die Afghanistan-Gespräche. Warum nicht in Österreich, wenn uns das ein Anliegen ist, die Situation vor Ort zu stabilisieren? Mhm. Das muss der Schlüssel sein. Die Menschen wollen nicht flüchten, die wollen zu Hause bleiben.
Asylbewerber und Menschen mit aufrechtem Asylbescheid werden in statistisch nicht nur auffällig, sondern ganz klar höherem Maße straffällig, oft gegenüber Frauen. Sollte es Möglichkeiten geben, straffällig gewordene Asylbewerber oder Menschen mit Asylbescheid abzuschieben?
Das habe ich immer gesagt. Ich habe gesagt, ich habe kein Verständnis dafür, wenn Menschen zu uns kommen und Asylanträge stellen, sich aber gleichzeitig nicht an unsere Regeln, an unsere Gesetze halten.
Wo zieht man da die Grenze?
Das heißt, wenn sie strafrechtlich auffällig werden, das ist das, was Sie jetzt beschrieben haben, dann hat dieser Mensch jegliches Recht auf Aufenthalt in Österreich verwirkt und sollte abgeschoben werden. Und das ist in diesem tragischen Mädchenmord im Frühjahr ja der Fall gewesen. Der war dreimal auffällig, der wurde dreimal auch bestraft, der mutmaßliche Täter. Und ich stelle mir die Frage, warum der Innenminister hier nicht gehandelt hat.
Das wirft nur das gesamte globale Asylwesen oder wahrscheinlich auch die Menschenrechtskonvention über den Haufen, wenn das möglich ist. Weil dieses Recht besteht global oder bei allen, die das anerkennen, für alle Menschen, unabhängig davon, ob sie strafrechtlich relevante Taten gesetzt haben oder nicht. Wo würde man die Grenze einziehen? Ist das beim Bankraub? Ist das beim Mord?
Strafrechtlich.
Ja, jedes strafrechtliche Delikt.
Das heißt, ich würde jemand, nicht zivilrechtlich oder so, aber strafrechtliche Delikte.
Jemand, der im Billa ein Brot gestohlen hat und dafür verurteilt wird nach Afghanistan geschickt, was dann einer Todesstrafe gleichkommen kann.
In zwei Minuten hier diese Abhandlung. Ich glaube nicht, dass man für einen Kaugummi, der im Billa oder beim Kreisler gestohlen wird, den gleichen Maßstab ansetzen kann wie für größere Straftaten, die Richtung sexueller Belästigung oder Körperverletzung und dergleichen oder gar Mord geht, das ist keine Frage. Da gilt es natürlich.
Also bei sexueller Belästigung, Abschiebung nach Afghanistan.
Wenn das schwerere Delikte sind, vor allem wiederholte Delikte,
möglich.
Denke ich, da muss man klare Sprache sprechen. Und ich glaube auch, da hat kein Mensch in Österreich Verständnis dafür. Aber ganz im Gegenteil, wir müssen gleichzeitig für die, die gut integriert, die guten Integrierungswillen zeigen, uns auch bemühen, diese Integration zu unterstützen. Das ist nicht nur im Sinne des zu Integrierenden, das ist vor allem im Sinn unserer eigenen Gesellschaft und Österreichs Zukunft.
Wir haben jetzt, glaube ich, noch knapp 5 Minuten Zeit. Machen wir noch ein paar ganz kurze Themen, vielleicht im Schnelldurchlauf. Bundespräsidentschaftswahl. Soll die SPÖ einen Kandidaten nominieren? Was werden Sie dem Parteivorstand, dem Präsidium vorschlagen?
Ich glaube, es ist eines einmal entscheidend. Wir haben einen amtierenden Bundespräsidenten, der erst eine Amtszeit hinter sich hat. Wir kennen eigentlich die Tradition in Österreich, dass fast alle, ja, außer es gab irgendein anderes Hindernis, fast alle Präsidentschaften eine zweite Amtszeit hatten. Ich gehe davon aus, dass Bundespräsident Van der Bellen, den ich sehr schätze, auch seine Arbeit sehr schätze, sich, ich hoffe, bald äußern wird, ob er bereit ist, eine zweite Amtszeit zu machen. Und dann anhand dessen werden wir auch entscheiden, wie wir...
Aber wenn er sich entscheidet, Sie schätzen ihn, können Sie sich vorstellen, dass die SPÖ Van der Bellen unterstützt? Oder kann bei so einer Wahl eine staatstragende Partei wie die SPÖ einfach sagen, wir machen hier keinen eigenen Kandidaten?
Wissen Sie, wir werden es dann entscheiden, wenn es zu entscheiden ist. Weil bis dahin wird ja noch einige Zeit vergehen, nicht viel, aber doch. Und wir werden das auch gemeinsam entscheiden. Aber ich schließe nicht aus, dass wir Bundespräsident Van der Bellen für einen zweiten Wahlgang unterstützen werden.
Wenn es Neuwahlen im kommenden Jahr geben sollte, wovon mehrere in dieser
manche
Runde
ausgehen, manche nicht,
werden Sie dann Spitzenkandidatin der SPÖ sein?
Ja.
Es bewerben sich ja offenbar einige andere auch ein wenig, zuletzt sogar
nicht öffentlich, oder?
Ihr
also
Vorgänger. Ich habe mir gerade ein Zitat Ihres Vorgängers aufgeschrieben. Das erinnert mich ein bisschen an das, was Werner Kogler hier in der Vorwoche gesagt hat. Und zwar auf die Frage eines deutschen Online-Portals hat er geantwortet, ob er sich eine Rückkehr an die Parteispitze vorstellen könnte. Eine Rückkehr nach heutigem Stand des Wissens kann man eigentlich nahezu ausschließen. Bewirbt er sich damit?
Also sprechen Sie jetzt Christian Kern an?
Christian Kern, ja. Das ist ein Zitat von Christian, nicht von Werner Kogler.
Ich dachte, du sprichst von Werner Kogler.
Nein, und dann das ist ein Zitat von Christian Kern.
Rückkehr wohin?
Von heute, ja.
Also so eine Aussage werde ich nicht kommentieren, Herr Herrmann. Und Sie können 20 Mal nachfragen. Also das richtet
also
sich von selbst.
Also Ihr Vorgänger, Sie genau. Können sich nicht vorstellen, dass Ihr Vorgänger Ihr Nachfolger sein könnte?
Das ist, glaube ich, nicht die Frage, was ich mir vorstelle oder nicht, aber ich kommentiere so eine Aussage nicht.
Wie nachhaltig sind die Umfragen, die sauberen Umfragen, weil die anderen gibt es nicht mehr, die Umfragen, die Sie jetzt Ihre Partei Kopf an Kopf auf Augenhöhe mit der ÖVP sehen, rund 25%. Wird das bleiben oder ist das eine Momentaufnahme und die SPÖ wird auf 30% gehen?
Na, es gibt unterschiedliche Ergebnisse und Sie haben jetzt ungefähr den Mittelwert angesprochen. Ich glaube, alle Umfragen haben eines gleich, dass sie einen Aufwärtstrend nicht nur im Frühjahr der Sozialdemokratie gesehen haben, sondern jetzt wieder in den letzten Wochen einen starken Aufwärtstrend und natürlich nicht verwunderlich einen starken Abwärtstrend für die ÖVP. Mhm. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir, weil das ist, glaube ich, jetzt entscheidend, das braucht unser Land, das brauchen die Bürgerinnen und Bürger, dass es mehr Vertrauen wieder in die Politik geht. Und da werden wir als Sozialdemokratie mit wirklich handfesten Lösungen, mit Inhalten weiter die stabile Kraft sein und vertrauensschaffend tätig sein, weil es braucht endlich eine handfeste Politik für Österreich. Wir müssen arbeiten für unser Land. Ich meine, alles wird teurer. Der Kurier titelt 5% Inflation bald, Fragezeichen. Gestern, glaube ich, am Titelblatt. 5% Inflation, das Heizen wird teurer, weil die Energiepreise steigen. Der EU-Rat hat das gestern wieder festgehalten. Die Miete wird immer teurer, das Einkaufen wird teurer. Gleichzeitig sind viele in finanziellen Nöten aufgrund von Kurzarbeit in den letzten Jahren.
Aber was kann eine Regierung tun, wenn einfach das Benzin teurer wird? Was wäre da Ihr Vorschlag? Soll hier wirklich der Staat eingreifen, Gutscheine verteilen an den Tankstellen oder wie stellen
Sie sich das vor? Wir sind ja nicht die Einzigen. Diese steigenden Energiepreise sind jetzt erstens keine Überraschung. Die sind gestern großes Thema beim EU-Rat gewesen und sogar die Kommission gibt ein Instrumentarium, ein Werkzeug allen EU-Ländern gestern in die Hand und sagt, ihr müsst was machen gegen diese Teuerung. Das ist gefährlich in Zeiten wie diesen, weil die Menschen sich das Leben nicht mehr leisten können. Und da kann nicht morgen und übermorgen gehandelt werden, sondern jetzt. Und da kann man direkt Schrauben drehen beim Heizen, weil das Heizen wird teurer werden aufgrund dieser Energiepreise, indem man, wie wir vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer auf Heizen senkt. Nämlich halbiert konkret. Das macht Heizen billiger, indem man Haushalte, die besonders wenig Einkommen hat, noch zusätzlich einen Bonus dazu gibt von 500 Euro einmalig, damit sie sich hier diese Heizkosten besser leisten können. Mietpreisobergrenzen. Aber indem man den Menschen auch mehr Geld in die Hand gibt. Deswegen ist diese Steuerreform, wie von der Bundesregierung jetzt zu dem Zeitpunkt vorgeschlagen, einfach zu wenig. Die Menschen zahlen sich das selbst. Und sie brauchen genau das Gegenteil. Sie brauchen mehr Geld jetzt in dieser Situation, damit sie sich das tägliche Leben wieder leisten können. Wir sagen mindestens Steuerreform, Entlastung von Einkommen, vor allem der kleinen und mittleren Einkommen, 5 Milliarden Volumen. Das sind 1.000 Euro im Jahr mehr für jeden Haushalt. In Zeiten, wo die Inflation bei möglicherweise 3, 4, 5% demnächst ist, ist das ein Gebot der Stunde? Das sehe nicht nur ich so, das sehen Expertinnen so, das sieht die EU-Kommission so.
Wird es einen Antrag im Parlament geben von Ihnen für einen konkreten
Teuerungsbremse? Haben wir schon eingebracht. Dieser Antrag liegt bereits vor und wir werden diesen Druck weiter aufrechthalten. Die Leute brauchen jetzt das Geld, die gehen jetzt in den Supermarkt und können ab dem 20. sich den Einkauf nicht mehr leisten.
Wir sind schon eigentlich über der Zeit, aber durchsetzen werden Sie diese Teuerungsbremse als Oppositionspartei wahrscheinlich nicht können. Wenn Sie Regierungspartei werden oder wenn Sie stärkste Partei nach einer Neuwahl.
Wäre es eine der wichtigsten Dinge, die jetzt zu tun sind.
Mit wem? Wer wäre dann der erste? Partner?
Es geht sich rein arithmetisch eigentlich nur eine Koalition aus auf Basis der derzeitigen Zahlen mit den Schwarzen oder Türkisen. Das ist die einzige Möglichkeit, um das umzusetzen, wovon Sie sprechen. Man könnte eine Mehrparteienkoalition vielleicht schaffen, aber die wahrscheinlichste Variante wäre doch mit Türkis-Schwarz. Das ist eine Möglichkeit.
Das ist wieder diese Spieltheorie. Ich weiß, ja. Das ist so spannend, wie nur etwas.
Aber
nur
das interessiert nicht nur uns Journalisten, glaube ich.
Genau, aber die Realität machen die Bürgerinnen und Bürger, machen die Wählerinnen und Wähler. Die schaffen eine Realität an einem Wahltag, wo wir nicht einmal wissen, wann er genau sein wird.
Nur vielleicht die 20, Bürgerinnen 20. und Bürger, so. Die werden in Österreich und dessen nie vor vollendete Tatsache gestellt, erst nach der Wahl. Ihr Parteifreund oder Kollege in Deutschland, Olaf Scholz, hat aber eine deutliche Koalitionsansage schon vor der Wahl gemacht. So etwas hören wir in Österreich eigentlich nie. Hören wir es von Ihnen?
Wir haben nicht, wann hat er es gemacht? Er hat es gemacht im Wahlkampf, das heißt wenige Wochen vor der Wahl.
Dann werden wir es von Ihnen hören. Wir sehen uns wieder.
Sehr gerne. Genau.
Herzlichen Dank für Ihren Besuch.
Danke Ihnen.
Dankeschön.
Jetzt die Analyse.
Willkommen zurück bei Club 3 zu unserer Analyserunde. Ja, letzte Woche hatten wir Werner Kogler zu Gast. Da war eigentlich einhellig der Tenor, das war ein Geschwurble. Wie war es heute? Haben wir da vielleicht die nächste Kanzlerin gesehen? Geht sich das aus oder war da wieder nichts dabei?
Richard Grasl hat ja die Gnade gehabt, dass er letzte Woche nicht dabei war und sich das nicht anhören hat müssen und nicht beurteilen müssen. Du hast es ja sogar geschrieben, das Geschwurbel.
Er hat mich nicht mal angerufen, weil er wahrscheinlich nicht gelesen hat.
Wahrscheinlich.
Das war die schlimmste Sendung, die wir je gemacht haben. Ich finde, es ist auch das Gegenteil von Respekt für Journalisten und Journalisten, wenn jemand wie Werner Kogler vergangene Woche nichts sagt. Man darf ihn trotzdem nicht unterbrechen. Also es ist, von den Grünen würde ich mir da mehr erwarten.
Aber
heute
war
es das Gegenteil.
Das Lustige ist, wenn Pamela Rendi-Wagner zu Gast ist, redet man dann oft über andere Parteien, über alles mögliche andere, aber man vergisst dann immer auf die SPÖ, auf das Thema der SPÖ. Wie hat sie sich denn geschlagen? War da jetzt wirklich, war das Kanzler-like oder ist da noch ein bisschen Spielraum?
Ich glaube, sie hatte zwei Punkte auf ihrer Agenda. Der eine Punkt war, nochmal ganz klar der ÖVP auszurichten und der Bevölkerung auszurichten, das türkise Chaos. Also die Türkisen haben ja ein Chaos angerichtet, insbesondere Sebastian Kurz, aber auch gleich der Schallenberg mit. Das war das eine. Und das zweite war, dass sie schon ständig versucht hat, dieses Techtelmechtel mit der FPÖ wegzuwischen. Dass sie gesagt hat, ja, wir mussten das tun, wir mussten Stabilität hineinbringen. Und dann kam für mich die Bombe eigentlich in diesem Gespräch. Das war relativ klar. Sie hat gesagt, eigentlich gilt diese Franitzky-Doktrin, wenn wir die vielleicht nochmals erklären, Franitzky hat gesagt, und einen Parteitagsbeschluss, das ist das höchste Gremium der SPÖ, einen Parteitagsbeschluss erwirkt, dass man mit der FPÖ auf allen Ebenen nicht zusammenarbeiten wird. Und den hat sie heute, glaube ich, erstmals, ich habe es zumindest nicht so in dieser Deutlichkeit woanders gehört, de facto außer Kraft gesetzt.
Hat aber gemeint, das gelte seit 3 Jahren, aber ich glaube, das
sie hat das noch niemals mit große Schlagzeilen machen. Nein. Sie hat gesagt, der Wertekatalog auch auf Nachfrage, der Wertekatalog, der auf alle Parteien anzuwenden ist, stünde über der Franitzky-Doktrin, und die kann man nicht kleinreden, wie du gerade gesagt hast, Richard, weil das ist ein aufrechter Parteitagsbeschluss. Ich glaube, sie hat sich dann selbst ein wenig gefürchtet, und das war sicherlich nicht geplant, dass sie es in der Deutlichkeit sagt.
Zudem übrigens, glaube ich, große Teile der SPÖ-Funktionäre und Wähler auch noch stehen. Das ist ja dieser Spalt, der auch durch die SPÖ durchgeht. Da gibt es sicher die einen, die sagen, wir binden uns durch diese Doktrin jetzt seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, eigentlich an die ÖVP. Weil wenn die ÖVP mit uns nicht will, dann müssen wir auf die Oppositionsbank. Das hat man 2000 gesehen bei Schwarz-Blau, das hat man jetzt 2017 und 2019 auch gesehen, weil die SPÖ keine strategische Alternative hat, mit der FPÖ zu drohen. Wenn das jetzt außer Kraft gesetzt ist, bin ich gespannt, wie diese Schlagzeile, wir werden sie auch machen, wie diese Schlagzeile dann in der SPÖ-Basis
ankommen wird. Gerade jetzt mit einer FPÖ unter Herbert Kickl, Hofer und so weiter, hätte man vielleicht ein wenig schwurbeln können, aber es geht darum, und wie du gesagt hast, sie hat das versucht kleinzureden, und das wäre eine FPÖ unter Herbert Kickl. Ich fand sie insgesamt, also erstens schlagzeilenträchtig heute, aber auch radikal in der
ich glaub, Asylfrage. Das hast du unter anderem herbeigeschrieben, weil du zuletzt
das Geschwurbel
vom Werner Kogler so sehr kritisiert hast, das dürfte sie gelesen haben, sich zu Herzen genommen haben, weil sie war auch für ihre Verhältnisse, glaube ich, unerwartet klar. Aber vielleicht gerade, was diese Aussage betrifft, zur Franitzky-Doktrin, vielleicht zu klar. Es scheint ja dann eben, wie ihr gesagt habt, bewusst geworden zu sein, dass sie da ein bisschen zu weit gegangen ist, aber da gibt es jetzt dann entweder ersetzt
dass sie Doktrin oder nicht.
Es wird Riesenwirbel in der Partei machen.
Aber ich finde das witzig, dass jetzt da die Meinung ist einhellig, dass sie recht klar war. Also für mein Empfinden hat sie dann schon ein bisschen geschwurbelt, wenn es darum ging, ob eben diese Alternative zu Türkis-Grün mit ihr als Kanzlerin unter Unterstützung der FPÖ, ob das wirklich eine Alternative gewesen wäre. Da war ja keine klare Antwort
da. Ja, oder? Weil das natürlich ein Drahtseilakt ist. Also stellen wir es uns vor, es hätte einen Ministerratstisch gegeben, bei dem dann die neue Kanzlerin Randy Wagner sitzt und wenige Sessel weiter sitzt dann ein
Außenminister
Herbert Kickl, was immer jetzt hier der Gesundheitsminister wieder nicht, hat sie in der ZIG2 gesagt. Und Ministerrat, Einstimmigkeitsprinzip, dort muss jeder aufzeigen, wenn es um Beschlüsse gibt. Und Kickl hätte wahrscheinlich genüsslich dort sozusagen auch die anderen Parteien vorgeführt und seine Politik versucht durchzubringen. Und darum glauben wir ja, glaube ich, alle, dass diese Vier-Parteien-Konstellation keine Dauer gehabt hätte, weil in der Migrationsfrage, in der Corona-Bekämpfungspolitik wäre das sehr, sehr rasch wahrscheinlich.
Aber sie hat gesagt, dass es nicht nur ein Trostszenario war, sondern auf 37-faches Nachfragen von uns allen dreien hat sie dann schon gesagt, also eine Allianz, da nickte sie, Körpersprache, also Koalition wollte sie nicht, aber Allianz ja, wäre möglich gewesen und mehr als das, wiewohl sie sehr glücklich war, dass dann doch Sebastian Kurz als Bundeskanzler zurückgetreten
ist. Aber was das Geschwurbel betrifft, wir legen die Geschwurbellatte jetzt relativ tief. Also wir sind
du bist noch nicht sehr lange Innenpolitikjournalistin, da du doch zwei Jahre jünger bist als die Herren hier.
Also da freut man sich schon über Pamela Rendi-Wagner.
Wir wurden jahrzehntelang niedergeschwurbelt, so dass wir so relativ... Sie ist ja dann auch, gerade wie du sagst, bei der Allianz weitergegangen, immerhin mit einem Nicken. Werner Kogler hat man auch kein Nicken oder irgendwelche Gesten.
Hätte man, glaube ich, auch gar nicht gesehen um die Zeit. Er war also nicht sehr
beweglich.
Wir sind
traumatisiert
von vergangener Woche.
Wir können
aber
nochmal aufarbeiten,
dass Werner Kogler nochmal nachzusehen auf der Mediathek übrigens. Man kann sich das jeder
anschauen. Ein letzter Rückgriff zu Werner Kogler, aber dieses Trauma werden wir wahrscheinlich heute eh nicht verarbeiten können.
Auffällig war, fand ich auch, und das wird auch Probleme in der Partei machen, was sie gesagt hat, rund um die Asylfrage. Wir haben gefragt, wie ist das jetzt mit straffällig gewordenen Asylwerbern oder Asylberechtigten? Und sie hat gesagt, ja, abschieben. Und zwar, die Grenze, die sie gezogen hat, war bei Strafrecht. Das heißt allerdings, dass jemand, der ein Laib Brot gestohlen hat, kann nach Afghanistan abgeschoben werden. Und sie hat gesagt, Strafrecht? Ja, Zivilrecht? Nein. Das wird Riesenwirbel machen. Ich glaube,
es ist... aber auf den Kaugummi eingeschränkt.
Genau, also beim Kaugummi nicht.
Aber sie hat zum Beispiel... Laib Brot wird man dann abgeschoben,
zum Beispiel, sie hat gesagt, sexuelle Belästigung. Und naja, ist die Frage... Also sie hat sich, ich glaube, sie ist sich auch nicht darüber im Klaren, dass das globale System, Menschenrecht und Asylsystem aushebelt, weil das widerspricht dem. Wenn man jemanden, der ein Laib Brot gestohlen hat oder sexuelle Belästigung nachgewiesen gemacht hat, nach Afghanistan abschiebt, dann kann das die Todesstrafe sein.
Das wird die Kaugummi-Doktrin werden jetzt von Pamela Rendi-Wagner.
Vielleicht ein Kaugummi,
der lange klebt an der Schuhsohle jetzt. Aber sie war, finde ich, in anderen Sachen schon noch klar, das muss man ihr zugute halten heute. Sie hat auch in der Frage Bundespräsidentschaftskandidatur zum Beispiel, finde ich, relativ klar gesagt, wenn Van der Bellen, so hat sie es nicht gesagt, aber ich würde das so interpretieren, wenn der Van der Bellen antritt, das ist Usus in Österreich, dass ein Präsident zwei Perioden macht, wenn er antritt, dann wird die SPÖ ihn unterstützen. Ich glaube, das ist seit dem heutigen...
Sie hat gesagt, vorstellbar wissen wir alle,
seit dem heutigen heißt Jahr. Ja.
Also die Latte hängt da wirklich nicht mehr sehr hoch, wenn man mit vorstellbar sehr zufrieden ist. Aber beim Thema Migration hat mich doch auch erstaunt, dass sie einmal mehr betont, es geht um Hilfe vor Ort. Das hat jetzt diese Woche der neue Außenminister Michael Linhardt genauso gesagt. Er hat gesagt, das Signal, das wir aussenden wollen, ist Hilfe vor Ort. Was macht jetzt die SPÖ genau anders als alle anderen?
Diese Signale werden ja von Österreich eh schon seit Jahren ausgesendet, aber es sind halt nur Signale. Wir werden irgendwann, aber man tut es halt kaum. Die SPÖ tut es nicht, die Türkisen tun es nicht, die Schwarzen nicht, die Grünen auch nicht. Das sind diese ewigen Bekenntnisse, wir müssen vor Ort was tun, um das Problem nicht vor der Haustür zu haben. Grundsätzlich ein
guter, nachvollziehbarer Ansatz.
Nur der noch nie funktioniert, der noch nie funktioniert.
Funktioniert. Und gerade der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat das ja auch immer wieder gepredigt, hat sich berufen auf den Vizepräsident der Kommission, der einen Plan hätte, aber es funktioniert nicht. Also da ist sie, weil das, glaube ich, die Frage war, da unterscheidet sie sich nicht von irgendjemandem anderen im Parteienspektrum in Österreich. Übrigens, nur weil es mir einfällt, also Abschiebung von Asyl, von strafigen Asylwerbern, ich glaube, dass ich das von den Türkisen oder Schwarzen noch nicht gehört habe. Mir nicht in Erinnerung.
So weit kommen die gar nicht.
Also das
in dieser
heißt,
Frage. Pamela, die sind für null Zuzug, daher ist das sozusagen
Pamela
keine Frage.
Pamela Rendi-Wagner ist da vielleicht auch radikaler als die ÖVP und die FPÖ?
Naja, nein. Das glaube ich nicht, dass sie da radikaler ist. Und es kommen dann halt so Stehsätze wie Integration vor Zuzug. Also mit diesem Stehsatz fängt sozusagen jemand in der Bevölkerung nichts an, weil den Zuzug kannst du nicht aussuchen. Die, die jetzt mit den Schleppern durch Österreich fahren oder in Österreich abgeladen, ich sage es jetzt bewusst in dieser despektierlichen Form, weil die Schlepper ja auch so despektierlich sind, da habe ich ja nicht als Politiker die Wahl, dass ich sage, Integration vor Zuzug. Der Zuzug ist da, die Flüchtlinge sind da, sie kommen jetzt wieder in größerem Ausmaß, übrigens nicht aus Afghanistan, sondern vom Balkan. Dort sind es offensichtlich sozusagen noch viele, viele Flüchtlinge zwischengeparkt. Die kommen jetzt und da muss eine Antwort gefunden werden. Und ja, sie hat vorgeschlagen, eine quasi 6-Parteien-Koalition in Europa mit Deutschland, mit Spanien, mit Italien und Griechenland.
Mit Herbert Kickl in Österreich.
Mit Herbert Kickl in Österreich. Das wissen wir, das funktioniert seit 6 Jahren, seit der Flüchtlingskrise nicht. Weil die 6 Länder müssten ja fordern, dass innerhalb Europas dann durch einen Schlüssel die Flüchtlinge fair und gerecht verteilt werden, sodass die Lasten für die Sozialsysteme, für die Integrationssysteme nicht zu groß werden für ein einzelnes Land. Und das funktioniert de facto nicht.
Aber Stichwort Stehsätze, da war noch was dabei, und zwar beim Thema Corona. Da haben wir jetzt einmal mehr gehört, wir brauchen mehr Impfungen, eine Kampagne wäre ganz nett, das muss dann zielgruppengerecht sein. So. Ja, eh.
Ja, sehe ich schon so ähnlich kritisch. Mehr als Kampagnen habe ich auch nicht herausgehört.
Doch, auf Nachfrage wurde sie dann schon konkret.
Ja.
Sie hat gesagt, dass man die Antigentests ersetzen soll durch PCR-Tests, zum Beispiel konkret in der Gastronomie. Das bedeutet, dass niemand mehr in ein Wirtshaus gehen kann, der nicht genesen, geimpft oder PCR getestet ist. Und das ist schon sehr konkret gewesen, weil sie zu Recht natürlich, und da zeigt sich dann schon, dass sie Medizinerin ist, gesagt hat, durch die vielen Impfungen ist der Antigentest schlechter geworden, niedrige Titer, und da war es sehr konkret. Soll weiter gratis sein, aber du kannst nicht mehr in einen Bar gehen. Also wir hätten hier schon knapp Schwierigkeiten. Na, wir sind geimpft,
wir sind getestet und genesen.
Also da war es dann, was ich konkret, was ich mich insgesamt gefragt habe heute, ist, wie viel davon ist Planung oder wie viel ist hier passiert? Also dass hier diese
du hast ja auch angesprochen, dass sie eigentlich fast schon das Ende der Pandemie verkündet hatte und dann aber doch zurückgerudert ist.
Aber sie hat gesagt, es wird heuer im Winter nicht schlimm werden, nicht vergleichbar mit dem vergangenen
Kein
Jahr.
Kein bedrohliches Szenario.
März, April, glaube ich, wird es vorbei sein, hat sie gesagt, auch sehr mutig.
Aber wie passt denn das zusammen? Da sagt sie auf der einen Seite, man muss Vertrauen schaffen, auf der anderen Seite will sie die Impfbereitschaft auch heben von den Menschen, aber sagt dann, na, es passt eh alles, die Pandemie ist eh bald vorbei, so schlimm ist es nicht. Das geht sich irgendwie logisch nicht aus, oder?
Ja, die Erhöhung der Impfquote, das hat sie schon ganz klar gesagt, dass das besser werden muss. Und da
aber es ist ja nicht förderlich, wenn man dann sagt, das ist eh alles vorbei.
Sicher nicht, aber...
Sie hat das
kombiniert mit dem Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung, und hat der Christian Rainer, glaube ich, sehr richtig gekontert, indem er gesagt hat, das ist nicht nachweisbar, weil ich glaube jetzt nicht, dass sich ein Impfgegner oder ein Impfskeptiker, sagen wir Impfskeptiker, der sich wohl fürchtet vor der Impfung und vor den Nebenwirkungen, dass der jetzt deswegen, weil er dem Kurz nicht vertraut hat oder dem Kogler nicht vertraut, dem Mückstein nicht vertraut, deswegen nicht impfen lässt. Ich glaube, da muss man anders vorgehen, und Christian, du hast da sicher recht, dass es, glaube ich, eher auf der Ebene der Konsequenzen für Nichtgeimpfte sein muss. Das sehen wir in vielen anderen Ländern, dass also der Druck, USA ganz der Druck sozusagen wahrscheinlich dazu führt, dass ihnen das ständige Testen auf die Nerven geht. Also in Wien funktioniert das ja gut mit dem Kugeltest, aber nur in Wien. In allen anderen 8 Bundesländern musst du dir immer noch mit deinem Stabel so weit in die Nase fahren lassen, wenn du Antigentest machst, überhaupt jeden Tag künftig. Also das ist ja mit dem 3G am Arbeitsplatz witzig. Jetzt müssen wir uns künftig quasi qualifizieren, dass wir überhaupt ins Büro gehen dürfen und müssen uns dafür das Testen über uns ergehen lassen.
Wenn wir nicht geimpft sind.
Wenn man nicht geimpft ist, ja, und ich glaube, dass das schon jetzt bei vielen, die grundsätzlich bereit wären, sich impfen zu lassen, dazu führt, dass die Quote steigen wird und nicht eine Influenza-Kampagne für 18- bis 39-Jährige.
Nicht, obwohl wir die Inserate selbstverständlich gerne nein hätten, wenn nicht Regierungsinserate.
Geht dann nicht zu TikTok.
Nein. Also. Oh ja, wir machen eine TikTok-Kampagne.
Aber vielleicht in einer Gesamtschau. Zum Schluss war ja auch noch das Thema, wie viel Prozent würde Pamela Rendi-Wagner und die SPÖ, wie viel würden die erreichen? Da hat sie sich jetzt auch nicht ganz festgelegt. Würden die über 30% erreichen können?
Kaffeesud natürlich. Wir wissen nicht, was bis zu den Wahlen passiert. Wir wissen ja nicht
wann sie
einmal,
sind.
Wann sie sind. Aber wenn wir von der These vieler, deiner nicht, ausgehen und wir tatsächlich im ersten Halbjahr wählen, selbst dafür würde ich jetzt keine Prognose abgeben, aber die Chancen für die SPÖ sind intakt oder sind besser, als wir sie noch vor, wann? 3 Wochen eingeschätzt hätten.
2 Wochen.
2 Wochen.
Jedenfalls, als Sebastian Wochen, Kurz hier war, vor 3 Wochen.
Vor 3 Wochen war er da, da hätten wir die Chancen der SPÖ und der Rendi-Wagner wahrscheinlich mit 20-23% eingeschätzt, jetzt 25 bis irgendwas.
Ich glaube auch nicht, dass sie, und das wird sie jetzt nicht gern hören, wenn sie uns zusieht, die Spitzenkandidatin der SPÖ wäre. Ich glaube, dass die SPÖ dann sagt, wir bringen 3 Monate vor einer Wahl dann einen neuen, unverbrauchten Spitzenkandidaten, den Peter Hanke aus Wien oder vielleicht auch den Tosko Zill aus dem Burgenland, weil einfach dort doch in den letzten Jahren auch zu viele Fehler unter Rendi-Wagner in der SPÖ passiert sind. Und dass die SPÖ dann mit einem anderen Kandidaten, der hier, wie gesagt, unverbraucht in einen Wahlkampf geht, wahrscheinlich schon die Chance hat.
Und da könnten wir uns zum Glück wieder unterscheiden über der Frage, wann gewählt wird. Ich glaube, das hat sich jetzt geändert, falls sie nicht heute stürzt über die oder wann immer über unsere Befragung und die nicht mehr gültige Franitzky-Doktrin. Das wird zu Problemen führen. Aber dadurch, dass jetzt plötzlich nicht mehr die FPÖ, die ÖVP und Sebastian Kurz 10 Prozentpunkte vor ihr liegt, das hat die Sache schon geändert. Jetzt ist der Druck auf sie wesentlich geringer geworden und der Druck, sie auszutauschen. Also ich würde heute sagen, für die Wahl, die ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten stattfindet, dass sie jetzt ihre Chancen stark gestiegen sind.
Dass keine Wette vielleicht,
die wir
dann einlösen können.
Jetzt woanders.
Aber in den ersten Umfragen jetzt nach dieser Regierungskrise war die SPÖ bei 25%. Das ist eigentlich eh ganz lieb. Die Tagespresse hat getitelt, die SPÖ jubelt und ist froh, weil sie nicht minus 5% durch die Regierungskrise der ÖVP und der Türkisen und der Grünen verloren hat. Müsste da nicht eigentlich viel, viel, viel mehr drinnen sein für eine Ärztin in der Corona-Zeit, während sich Türkis selbst in die Luft sprengt?
Ja, natürlich müsste da mehr drinnen sein. Das hätte schon vor dem Platzen dieser Regierung oder des Kanzlers, der Kanzlerei passieren müssen. Ist nicht passiert. Ein bisschen hat die SPÖ dazugewonnen in den Umfragen. Aber andererseits, ja, mit Umfragen müssen wir ja überhaupt, glaube ich, vorsichtig sein.
Die ÖVP hat 6 Prozentpunkte dazugewonnen nach dem Ibiza-Video. Das heißt, diese Regierung ist untergegangen. Und was passiert? Sebastian Kurz ist von 31, irgendwas um 6 Prozentpunkte auf 37 gestiegen. Also ausnützen konnte die Sozialdemokratie das nicht wirklich.
Also alles ist noch drinnen. Mit jetzt einem neuen Schwung, mit einem anderen Spitzenkandidaten, auch wenn sie das nicht gerne hören wird wahrscheinlich, ist da dann noch mehr drinnen?
Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das möglich ist, aber da tun wir jetzt wirklich Bullkaffeesud lesen. Es kommt auch darauf an, wie die anderen Parteien sich aufstellen und was die nächsten Wochen ergeben wird, ob es da neue Chats gibt, die Türkiser ÖVP weiter in die Krise stürzen und Kurz auch vielleicht als Parteichef dann nicht mehr bleiben kann. Sie hat auch zu Schallenberg heute ja sehr interessant eine ganz klare sozusagen Trennlinie gezogen. Dadurch, dass er sich nicht von Kurz deutlich distanziert hat, hat ihm dann allerdings schon auch Rosen gestreut, hat gesagt, sie erwartet sich von ihm jetzt schon, dass er die Regierung hier gut führt und gute Regierungsarbeit macht. Also ich glaube, dass im Augenblick so viele Bälle in der Luft, dass man das überhaupt nicht sagen kann, wie das wirklich weiter und ausgeht.
Und Christian Kern, kommt der zurück?
Das war ja auch interessant.
Ich muss mir das einprägen, aber das ist wirklich, da kommen wir eigentlich an den Anfang dieses Gesprächs.
Ich wusste einmal mehr nicht, ob es nicht ein Werner Kogler-Zitat
war. Wenn man die Augen zumacht.
Aber wenn man die Präsenz des Christian Kern in den letzten Tagen sich ansieht, von ZIP2 bis sonst was, er wäre gerne wieder im Geschäft, glaube ich.
Aber das hat, ich weiß nicht, ob sie das Zitat gekannt hat, als du es ihr serviert hast, hier im Rathauskeller. Da hat sie wirklich ein bisschen geschockt gewirkt.
Ja, sehr, sehr. Körperliches Unwohlsein hat man gesehen.
Christian Kern berät ja auch nicht Pamela Rendi-Wagner, seine Nachfolgerin, von seinen Gnaden, sondern ihren mutmaßlichen Herausforderer Hans-Peter Doskozil.
Aber könnte es da tatsächlich zu einem Comeback kommen und würde er reüssieren können?
Völlig ausgeschlossen. Ja. Comebacks dieser Art gibt es in Österreich nicht. In anderen Staaten der EU ganz normal. Leute, die ausscheiden und wieder in die Regierung zurückkommen oder von einem Ministeramt wieder zurück an die Spitze einer Regierung kommen, sicherlich nicht.
Er hat auch so viel Groll in seiner Partei hinterlassen mit seinem
Abschiedsinterview und mit mehreren Texten. Ja. Vollkommen unmöglich. Außerdem behauptet er, dass er jetzt ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann sei, hart an den zig Millionen.
Das würde man nicht aufgeben.
Das wird man sicherlich nicht aufgeben. Er postet ja jeden Tag eigentlich den Strand in Israel oder den Strand am Millstädter See. Also es muss ihm wirklich, wirklich gut gehen.
Aber ist es ein bisschen fad geworden. Also vielleicht sucht er sich jetzt neue Möglichkeiten. Aber vielleicht auch fernab der SPÖ. Was bringen jetzt die nächsten Wochen?
Ja, wenn wir das wüssten, dann würde man schreiben. Ich glaube, wie gesagt, die Aufarbeitung der ganzen Chat-Affäre wird uns weiter begleiten. Da wird es wahrscheinlich neue Chats geben. Da gibt es auch viele Gerüchte, die schon auch herumlaufen. Da wird es vielleicht auch weitere Hausdurchsuchungen geben. Ich finde es ja spannend, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in ihrem Hausdurchsuchungsbeschluss schreibt, Sebastian Kurz ist die zentrale Figur, alles ist von ihm ausgegangen und es ist für ihn passiert, aber eigentlich wurde bei Kurz das Handy noch nicht beschlagnahmt, zumindest wissen wir das nicht.
Bringst du weg, heißt ja jetzt.
Also das heißt, es wird hier sicherlich jetzt noch viele, viele Dinge geben, ob die in dieser Qualität, was sozusagen Skandalisierungsgrad betrifft, wieder sind, wie die letzten Chats, die aufgetaucht sind, wissen wir alle nicht. Wir wissen nur, dass es noch eine Menge gibt am Handy oder in der Cloud von Thomas Schmidt.
Das war der Club 3. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Produziert von Elias Nadmesnik. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert uns doch auch auf Apple Podcasts, Spotify oder auch bei Google Podcasts und hinterlasst uns gern eine Bewertung. Alle Podcasts des Kurier findet ihr unter www.kurier.at/podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und seid auch morgen Abend wieder dabei beim Kurier Daily Podcast.